Hallo zusammen zu einer neuen Folge
Bock auf Regional,
Reise durch Europa. Wir sind in Spanien, España, und hier widmen wir uns dem Olivenöl.
Denn Spanien, was die meisten nicht wissen, ist ja weltweit größter Produzent von Olivenöl. Und das allein ist ja schon mal ein Grund, sich die ganze Sache anzuschauen.
Vor allem die Ernte. Wir übernachten im Olivenschloss, entdecken herrliche Restaurants in El Palo bei Malaga und
wir kochen die beste Tortilla Andalusiens, also du.
Ja, viel Spaß bei unserer Spanien-Folge.
Bock auf Regional. Reise durch Europa.
Ja, Patrick, jetzt sitzen wir in Barcelona.
Barcelona, wie der Schwabe sagt.
Barcelona. Nein, wir sitzen in Barcelona. Und es ist ja nicht so leicht, eine Folge aufzunehmen. Wir haben ja 3 Kinder, das wisst ihr. Ja. Und was macht man mit den Kindern, wenn man eine Podcast-Folge aufnimmt? Man kann es sehr früh machen, in der Früh. Dann können wir aber keinen herrlichen Wein entkorken, denn um 7 Uhr morgens trinken auch wir keinen Wein. Also machen wir es am Nachmittag.
Wir geben ihnen was zu malen und was zu basteln. Und sie malen und basteln eine Dreiviertelstunde friedlich, ganz still.
Oben.
Eure Kinder nicht?
Nein, wir haben sie ganz kurz mal für eine Folge Checker Tobi gesetzt.
Der Eischeck.
Bayerischer Rundfunk.
Hochpädagogisch.
Nee, es ist nicht ganz so leicht, da mal so eine Folge aufzunehmen. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, aber deswegen jetzt mit umso mehr Elan unsere Spanien-Folge. Ihr hört schon dieses Geräusch. Patrick entkorkt den Wein. Ja, wir haben die Zeit zum Weintrinken. Es ist 7 Uhr abends. Dack.
Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was wir hier trinken, weil wir kamen heute in unserem Apartment in Barcelona an und da stand diese Flasche auf dem Tisch. El Coto, Crianza 2021. Wir haben, glaube ich, die schlimmsten Weingläser dazu, die ich jemals hatte. Wir verreisen ja eigentlich nicht ohne Weingläser. Wir haben schöne Zalto-Gläser mit auf der Reise. Also manch einer mag uns für komplett bescheuert halten. Wir denken, das ist das einzig Richtige, was man tun kann.
Man muss das ein bisschen erläutern. Und wir haben mundgeblasene Gläser dabei, die Patrick immer schön im Kofferraum sortiert. Ja. Genauso wie
ihr merkt, das Thema bietet
Kofferraum ist auf Potenzial dieser Reise ein großes Konfliktthema, denn der Kofferraum ist zu voll, und auch mit seinen Angeln
dabei.
Ja, war eine Warthose, die er sich von seinem Ersparten gekauft hat. Aber egal.
Und eine Yogamatte, die sie bisher nicht gebraucht. Egal. Also auf jeden Fall, wir trinken einen El Coto. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Ja.
Auf jeden Fall, es ist eine Crianza. Und Crianza, also das spanische Weinsystem, ist so unterteilt in Qualitätsstufen, Crianza, Reserva, Gran Reserva, und das hat eigentlich hauptsächlich mit dem Ausbau in Eichenfässern zu tun. Also fast alle spanischen Weine werden ins Eichenfass gepackt, das mag man mögen oder auch nicht. Crianza mindestens 24 Monate, greift auf mindestens 6 Monate in Barrique und Eichenfässern. Die Reserva reift mindestens 36 Monate, davon mindestens 12 in Barrique-Fässern. Und die Grande Reserve reift 60 Monate, davon mindestens 18 Monate in Barrique-Fässern. Also Crianza, die jüngste Version von allem, das wir so haben.
Und darauf stoßen wir jetzt mal auf Spanien an. Im Wein kennt er sich aus.
Oh, boah, diese Gläser sind so grauenhaft.
Macht doch nichts. Im Wein kennt er sich aus.
Ja, Lavande nicht, oder?
Lass mich mal ausreden. Oh, schmeckt eigentlich ganz gut. Ein bisschen eichig, ein bisschen holzig.
Eichig, der Wein ist eichig.
Nein, er kennt sich aus mit dem Wein. Ich wollte nur sagen,
aber nicht
mit Spanien kannte er sich nicht aus.
Nein.
Weil ich habe ja schon die Spanien-Vergangenheit. Ich habe in Sevilla studiert, habe immer mal wieder in Spanien gelebt, auch in Südamerika. Und wir kamen also in Spanien an und ich hatte vor, Patrick und meiner ganzen Familie dieses Land zu zeigen.
Und das Land hatte es schwer.
Ja, es hat es uns nicht leicht gemacht.
Ja.
Wir kamen an, es hat nur geregnet, ihr erinnert euch an die Unwetter von Valencia, wir waren ungefähr 2 Stunden davon entfernt, wir hatten die Auswirkungen auch, es regnete, es regnete, es regnete.
Quer.
Und wir waren in irgendwelchen Reisfeldern, plattes Land, ja, es war ein bisschen schwierig am Anfang, dann fuhren wir weiter nach
Ins Innere
Spaniens.
Bis wir uns dann den Montes de Toledo näherten,
die Bergen rund um Toledo.
Südlich von Madrid?
Ja, wir waren eben eingeladen, dort auch verschiedene Olivenhersteller zu besuchen. Montes de Toledo, das ist ein Gebiet, das nicht ganz so bekannt ist in der Olivenherstellung. Spanien ist ja weltweit größter Produzent von Olivenöl. Aber die größte Produktion findet in Jaén statt, in Andalusien. Oben in Montes de Toledo gibt es aber auch ein sehr feines Olivenanbaugebiet. Dort wird hauptsächlich, lass mich nicht lügen, Oji Blanca angebaut? Nee, Corni Cabra.
So, und da sind wir jetzt schon mitten im Thema, weil mal ganz ehrlich, Leute, wer von euch, Hand aufs Herz, weiß, dass es verschiedene Olivensorten gibt, die reinsortig mit zu Olivenöl ausgebaut werden und die unterschiedlich schmecken? Ich muss ehrlich sagen, ich wusste das bis vor wenigen Jahren auch nicht.
Selbst wir als Nerds wussten das nicht. Dann habe ich ja die wunderbare Carmen Sanchez kennengelernt. Das ist die tollste Frau in Deutschland, die sich mit Oliven auskennt, die dort eine mit spanischen Oliven, die auch verkauft, die Olivenöle, und die auch immer nur von Olivensaft spricht. Denn es ist ja im Prinzip der Saft der Olive, der gepresst wird und der so gut ist. Ja, ich komme ein bisschen ab vom Thema.
Richtig.
Montes de Toledo. Nein, lass mich noch ganz kurz ausholen. Es gibt eben verschiedene Sorten: Corni Cabra, Oji Blanca, Arlequina.
Picual, meine Lieblingssorte.
Royal. Gut, wir waren jetzt in Montes de Toledo und mussten da irgendwie eine Unterkunft finden. Es war der 1. November, es war Anfang November, es war ein Feiertag und alles hatte zu, alles dicht.
Na, Brückentag in Spanien.
Ja, wir haben nichts gefunden.
War alles ausgebucht.
Ja, also für Tausende von Euros hätten wir natürlich schon was gefunden, die hatten wir aber nicht. Also sind wir nach Navas de Estena gefahren, auf einen Campingplatz zu Raul, denn dort gab es ein Luxus-Tipi. Du willst nie von Tipi sprechen, ich weiß, es war ein wunderschönes weißes Zelt, Holzboden, zwei
Ich würde auch die Frage Luxus gerne nochmal diskutieren.
Also ich sage euch, Leute, wir waren sowas von JWD. Wir sind stundenlang durch Olivenbäume gefahren, um dann irgendwann im Naturpark zu landen, bei Raul auf dem Campingplatz.
Genau, der Campingplatz war leer, bis auf diese fest installierten Zelte und ein paar Cabanas, ein paar Hütten, die leider alle ausgebucht waren. Wir hatten also so ein Zelt.
Also eigentlich war der Campingplatz nicht leer, der Campingplatz war ausgebucht. Aber nicht von Zelten, sondern von Hütten. Und auf dem Campingplatz gab es eine Bar, die betrieb Raul. Und Raul war der Chef vom Campingplatz, er besaß diese Bar. Und
hatte aber leider keinen Koch, weil dort in so JWD keiner kochen will. Und wir kamen da an, hatten Hunger.
Bis unter die Achsen.
Waren auch noch deutsche Zeiten gewohnt.
Ja.
Haben dann so ein kleines, haben ein Bierchen bestellt und dann kommt da gleich so ein kleines Tapaschen dazu. Ne?
Daraufhin haben wir erstmal richtig Hunger gekriegt. Die Kinder fragten schon, Mama, Papa, wann gibt's denn endlich Essen?
Es war 19 Uhr abends.
Also ich sagte zu Raul, er hatte mir vorher schon gesagt, ja klar könnt ihr was essen, ich habe auch noch so ein paar Tapas da, Raciones, ich kann euch was kochen. Dann sagte ich um 19 Uhr an der Bar, ja was ist denn jetzt mit dem Fleisch, wir würden gerne was essen. Da brach der in schallendes Gelächter aus und sagte, um 19 Uhr. Und der lachte nur.
Hörte doch nicht aufzulachen.
Essen schon, aber doch nicht jetzt. Ja, was tun? Wir also geschaut, was gibt es noch hier in der Umgebung? Es gab genau ein einziges Restaurant, das offen hatte im Ort. Sonst hätten wir wirklich noch eine halbe Stunde fahren müssen.
Ja.
Und das wollten wir nicht mehr nach dem
Und Essen das gehen. Öffnete um 8.
Das öffnete um 8. Auch dort rief ich an und fragte, ob wir essen könnten. Er meinte, ja, ja, aber nicht vor 8. Wir kamen dort an. Wir waren die Ersten, die dort waren. Wir bekamen einen wunderschönen Tisch. Und ab 8:15, 9:30, meine ich, sagte der Chef zu uns, jetzt könnt ihr bestellen. Jetzt ist gut. Ja, und dann haben wir bestellt, Patrick.
Das war sensationell.
Es war sensationell. Wir haben Hirsch bestellt.
In der Gegend absolute Spezialität, weil ich meine, rund um Navas de Estena ist nichts. Ne? Da ist nur Wildnis und Naturpark und da ist alles voller Hirsche. Deswegen essen die das sehr gerne.
Hirsch à la plancha.
Das waren einfach dünne Hirschscheiben, sozusagen, also Hirsch in Scheiben. Ganz kurz angegrillt, mit nichts, mit ein bisschen Salz.
Ja.
Das war göttlich.
War göttlich. Ja. Und dann haben wir nochmal Hirsch in so einer Tomatensoße genommen. Ich weiß nicht mehr genau,
das wie das ist. Das war so eine Art Ragout im Prinzip.
Ja, so eine Art Ragout. Ja. Die Kinder aßen Patatas Fritas, also frittierte Kartoffeln, auch Pommes genannt. Es gab einen großen Enchilada dazu und auf einmal füllte sich der Laden. Es war Samstagabend, der Laden füllte sich. Neben uns
Aber
saßen
um
so
10,
zwei alte
11, ne?
Seniores, die haben sich zusammen alles geteilt.
Die hatten eine Riesenplatte Gambas und eine Flasche Rotwein dazu.
Ja, das war so verrückt. Auf einmal war der Laden bumsvoll. Um 11 Uhr ging da die Post ab.
Um 11:30 haben Leute noch zu essen bestellt.
Ja.
Na gut, Da gingen wir dann so langsam, da wurde es in der Küche langsam warm. So.
Und da haben wir dann verstanden, dass diese Barkultur was ganz anderes ist in Spanien. Am nächsten Morgen wachten wir auf, ja, so ein Tacken verkatert. Wir hatten einen Tacken zu tun.
Du, ich nicht.
Und wir mussten in eine Bar, also wir mussten irgendwo frühstücken. Da sind wir eine Stunde irgendwo in die Dörfer gefahren, haben eine Bar gefunden. Und das
also im Moment, dazu muss man sagen, das war mein erstes spanisches Frühstück in einer Bar. Und du hast immer gesagt,
für die Kinder auch, ja.
In Spanien alle frühstücken in der Bar, man geht in die Bar, man geht in die Bar. Ja. Wir fuhren durch diesen Ort durch, der Ort war ausgestorben.
Ja. Nur an zwei Orten waren Menschentrauben davor, das waren die beiden Bars in diesem Ort.
Wir hielten vor der Bar, gingen da rein und sofort stieg der Geräuschpegel gefühlt um 128%.
Ja, aber sowas habe ich selbst auch nicht mit meiner Spanien-Vergangenheit.
Das halbe Dorf war in dieser Bar, die andere Hälfte des Dorfes war in der anderen Bar.
Und es war laut und die Leute schrien. Sie schrien ihre Bestellungen. Und ich stand da noch sehr höflich in meiner deutschen Art an der Bar und dachte, jetzt kommt jemand, jetzt guckt mich jemand an, jetzt kann ich meine Bestellung gleich loswerden. Nee, es guckte mich keiner an, bis ich begriff, ja, auch ich muss schreien, sonst kriegt meine Familie nichts zu essen. Ich wurde zum Tiger. Ich schrie. Ich packte die Bedienung am Arm und sagte, 5 Tostadas con Ramon, por favor. Und es funktionierte. Daraufhin klopfte mir eine kleine Senora anerkennend von unten auf die Schulter. Sie war 3 Köpfe kleiner als ich. Und wirklich nach 5 Minuten war Kaffee con Leche da, also Milchkaffee. Dann war Tostada, also so halbe Baguette-Hälften getoastet mit einem köstlichen Tomatensud darauf plus Jamón Ibérico, also schönem spanischen Schinken.
Also so eine Art Tomatensauce, nicht der Sud.
Ah, war göttlich.
Hammer.
Die Kinder staunten nur, ob des Geräuschpegels und überhaupt.
Und ob des Frühstücks. Also seitdem ist eigentlich das Lieblingsfrühstück der Kinder Tostada.
Ja, und sie haben auch diese Barkultur dann mal kennengelernt. Du ja auch. Es ist ja wirklich so in Spanien, die Bar ist das Wohnzimmer. Die Leute frühstücken nicht zu Hause, sie gehen in die Bar. Dort beginnt der Tag. Egal ob alt oder jung, es gibt auch nicht sowas hier, so eine coole Bar, wo nur die coolen Leute hingehen. Nein, hier geht alt und jung jeder in die Bar. Da gehst du hin, dann gehst du
mit. In jeder Bar ist alles bunt gemischt.
Morgens trinkst du Kaffee, mittags nimmst du eine Tapa zu dir, ein kleines Portionchen Essen und abends sitzt du auch an der Bar und bestellst dir Abendessen. Redest mit dem Barkeeper, der weiß wahrscheinlich mehr über dich als jeder andere. Das ist Bar in Spanien. Genau. Ich finde es wunderbar.
Und dann hatten wir bald ein ganz anderes Abendessen.
Ja.
Wir fuhren nämlich weiter, nämlich wirklich ins Herz der Olivenölproduktion, nach Rhein. Ein Viertel jeder auf der Welt geöffneten Olivenölflaschen kommt aus der Provinz Rhein. Das klingt erstmal irre, aber wenn man da durchfährt und man bis zum Horizont nichts anderes sieht als Olivenbäume, ein paar Millionen stehen da, dann versteht man das.
Es waren nur Olivenbäume, wo das Auge hinsieht. Und wir waren eben eingeladen im Castillo de Canena. Das ist einer der Pionierbetriebe in der Gegend. Betrieben wird es von Francisco und Rosa Vanjo, das sind Quereinsteiger, Francisco kurz Paco, der empfing uns dann im Schloss. Der Familie gehört nämlich ein altes Schloss, das schon maurischen Herrschern gehörte und die wiederum haben es errichtet auf den Überresten einer römischen Siedlung. Also das Teil ist uralt und wir durften dort übernachten und eben auch mit Paco, Francisco, zu Abendessen.
Eher dinieren.
Wir kamen wirklich abends dort an, waren müde, waren hungrig, kamen in dieses Schloss rein. Innen am Anfang sehr düster, wie bei Harry Potter, ne? Ritterrüstungen, alte Schwerter. Wir kamen da rein, dachten, hohe Hilfe, wo sind wir hier gelandet? Dann ging es aber auf einen lichten Innenhof mit einem wunderschönen Brunnen und dann war eine große Tafel gedeckt, wo eben Paco empfing.
Paco ist ein sehr feiner, sehr distinguierter Herr, der sich eine Sitzordnung überlegt hatte für den Abend. Immer ein Mann neben einer Frau.
Mein lieber Mann hatte das am Anfang nicht begriffen. Und
setzte mich auf den Stuhl, den Paco zurückgezogen hatte, auf den sich eigentlich Anna setzen sollte. Das war ein kleiner Tritt ins Fettnäpfchen.
Macht aber gar nichts.
Paco hat auch das elegant überspielt und ich hoffentlich auch.
Und uns bekocht hat eben Paki, die Hausverwalterin. Es gab am Anfang eine Kürbissuppe. Göttlich. Dazu ein paar Tropfen Olivenöl obendrauf.
Ja, das muss man ja eben sagen, dass alle Gerichte entweder auf der Basis von Olivenöl gekocht waren oder mit Olivenöl verfeinert waren.
Ja, toll.
Und das zeigt eben, dass Olivenöl so viel mehr sein kann als einfach die Trägersubstanz, in der man halt seine Karotten anschwitzt, ne?
Ja, nee, also es ist ja wie ein Gewürz, wie ein Verfeinern der Küche.
Ja, man muss eben auch noch unterscheiden zwischen dem Olivenöl, dass man einfach das Öl, das man zum Braten verwendet, dann nimmt auch der Spanier an sich ein einfaches.
Ja.
Oder dann, dass ich kenne jetzt das kein schönes deutsches Wort, für ein Finishing Oil, ne? Dass du am Schluss so zum wie als Gewürz noch drüber gibst, weil das dem Essen noch eine weitere Dimension verleiht.
Dann gab es jedenfalls Rebhuhn und Paprika-Gemüse. Plus.
Und so eine Art Kartoffelpüree, aber auch eben mit Olivenöl.
Ach, das war göttlich. Und danach eine Zitronencreme auch, wo man auch nochmal ein paar Tropfen Royal drüber geträufelt hat. Denn Royal, diese Olivenölsorte, habe ich da gelernt, gibt es nur in der Gegend um Jaén, also Ubeda, Baeza. Da, und wo das Schloss war.
Genau, und die hat man lange Zeit gar nicht mehr angebaut.
Die hat man nicht angebaut, aber Parco hat gesagt.
Weil die Erträge so niedrig sind.
Aber Parco hat gesagt, er versucht das jetzt einfach nochmal, weil dieser Olivenbaum seit Jahrtausenden an diesem Ort gewachsen ist, also auch sehr widerstandsfähig ist und weil man gemerkt hat, dass diese Bäume Dürren auch besser überleben.
Also Stichwort Klimawandel, die kommen mit dem Klimawandel besser
zurecht. Die kommen besser mit dem Klimawandel, klar. Also hat er sie angebaut und siehe da, sie geben Erträge und andere Landwirte machen es ihm jetzt wieder nach.
Ja, Sorte kommt wieder.
Also Paco hat uns ein ausführliches Interview gegeben, hochinteressant. Er ist Quereinsteiger, seine Schwester auch. Sie sind da vor 20 Jahren eingestiegen und sie wollten alles anders machen. Sie wollten, wie das hat Paco so schön gesagt, wie in ihrer Kindheit die Glühwürmchen in den Olivenhainen tanzen sehen. Also eine intakte Natur schaffen. Und das haben sie auch geschafft,
ja,
durch verschiedene Maßnahmen. Ja.
Genau, die Details könnt ihr in unserem Buch nachlesen, das nach unserer Reise erscheinen wird.
Dann durften wir am nächsten Tag zur Olivenernte, das war auch großartig. Wir sind also mit einem Jeep da durch die Olivenhaine gefahren, kilometerweit durch diese wunderschönen alten Bäume und kamen dann schließlich an den Ort, wo sie wirklich geerntet wurden. Da kam eine große Rüttelmaschine.
Ich habe sowas noch nie gesehen. Also eine Maschine, die mit einem großen, zwei großen Armen einen Baum umfasst und dann rüttelt
und gleichzeitig
und die Oliven fallen vom Baum.
Aber auf Plan, die dürfen ja niemals den Boden berühren.
Nein.
Denn das ist ja die große Gefahr einer jeden Olive, ist einfach Licht, Hitze und?
Sauerstoffoxidation.
Oxidation.
Und Oxidation wird dann zur Gefahr, wenn die Olive verletzt ist. Und das darf sie nicht, deswegen fällt sie eben auf diese Tücher, wird eingesammelt, sofort verarbeitet.
Und in klimatisierten LKW zur Ölmühle gebracht, wo sie in einem ganz komplizierten Verfahren einfach gepresst wird.
Genau.
Und das ist die erste Ernte und die hochwertigste Ernte.
Genau,
das
sind
und
die Erträge noch nicht so hoch, aber die Fruchtigkeit im Öl ist höher.
Ja, und dieses leichte Bittere hinten im Abgang, es brennt dann so ein bisschen am Gaumen. Und das ist gerade das Gesunde, das sind die Antioxidantien.
Polyphenole.
Ja, richtig gut. Und dann zum Mittagessen waren wir auch nochmal auf einer Finca geladen. Es war so wunderschön, weiße Mauern, ein kleiner Innenhof, wo Esel standen und es war so richtig heiß noch in diesem Novembertag. Also die Sonne
brutal.
Prasselte nur so auf uns runter, das kann man nicht sagen, aber die Sonne knallte nur so auf uns runter. Und da hat uns dann der Verwalter Manolo empfangen mit Tapas, mit Mandeln aus eigenem Anbau, wo wirklich das Olivenöl noch drüber tropft, ja, und dann einem so.
Also die waren einmal in heißem Olivenöl geschwenkt und dann so ein bisschen Meersalz drüber, das war.
Oh, und auch beim Mittagessen stand das flüssige Gold im Mittelpunkt.
Ja, immer.
Immer. Da haben wir eine Tortilla gegessen mit 12 Eiern, glaube ich, drin. Que rico, sagten die Kinder. Und es war wirklich rico.
Ja.
Also spanisches Olivenöl, großartig. Ihr müsst gucken, dass ihr Castillo de Canena bekommt. Royal, meine Lieblingssorte, kannte ich vorher nicht.
Meine war Picual.
Deine war Picual, ja?
Ja.
Arbequina war aber auch nicht schlecht. Und da, es gab ja auch noch. Arbequina war, glaube ich, im Kuchen morgens beim Frühstücksbuffet drin.
Das war Ochi Blanco war auch nicht schlecht.
Ochi Blanco, ja. Oh, ja, hier.
Ich habe es mir gedacht.
Aber wir wollen euch jetzt auch nicht mit unserem Olivenölwissen langweilen. Aber es lohnt sich da mal ein paar Euro mehr zu investieren. Wirklich. Ja. Weil es ist flüssiges
Online,
Gold.
Die haben einen Online-Shop, oder?
Die haben einen Online-Shop. Sonst über Carmen Sanchez kann man auch bestellen in Deutschland. Super. Wir jedenfalls, wir sind weitergefahren, runter an die Küste. Zwischen Malaga und Marbella ist Sitio de Calahonda. Dort hatten wir ein Haus gemietet und waren da erst mal 3 Wochen, haben uns mal von den ganzen Spanien-Eindrücken erholt.
Weil wir davor einfach auch relativ viele kurze Etappen hatten und wir gesagt haben, jetzt wollen wir mal ein bisschen länger an einem Ort sein, um auch ein bisschen arbeiten zu können, um ein bisschen Schule zu machen mit den Kindern, etwas regelmäßiger.
War schön, direkt am Meer. Und
man sah das Meer, wenn wir morgens auf die Terrasse traten, sahen wir das Meer und das Haus war wunderschön. Wir haben uns in dem Haus sauwohl gefühlt. Die Gegend hat es auch mir nicht so leicht gemacht, weil authentisch war da jetzt erstmal wenig bis nichts.
Ja, ja, es war sehr touristisch. Es waren sehr, sehr viele Gebäude unten an der Küste. Also ich war die ganze Küste gepflastert mit Ferienhaussiedlungen und
ja, oder auch von Siedlungen. Wir haben immer wieder auch Leute getroffen, die da ausgewandert sind oder die dort überwintern.
Ja, war ja auch herrliches Wetter im November. Ja. Bis 20, 23 Grad, wir wollten noch schwimmen. Großartig. Was großartig war, im Landesinneren gab es einen Markt in Coin. Oh, ich habe es geliebt.
Sind wir so eine halbe Stunde hingefahren.
Ins Landesinnere, großartig. Lustigerweise über so Serpentinen in die Berge hinein und da standen überall Golfballverkäufer.
Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, an einer Stelle, es war so vielleicht einen Kilometer lang, standen alle 200 Meter ein Auto mit einem Mann und dieser Mann hat Golfbälle im Dutzend verkauft. Wer also wenn irgendjemand das? Da draußen, der das hier hört, weiß, was es mit den Golfballverkäufern im Hinterland von Sitio de Calahonda auf sich hat, er möge sich bei uns melden, er kriegt ein signiertes Buch von uns.
Absolut. Nee, war lustig. Nee, und der Markt war eben großartig, da hat man also den richtig guten Schinken gekriegt, Wurstwaren, tollsten Käse.
Mein Highlight war der wilde Spargel.
Ja.
Grüner, wilder Spargel, in der Natur geerntet.
Ja, das
war der Hammer. Habe ich einen Salat draus gemacht, so leicht blanchiert, dann mit viel Olivenöl natürlich. Hm? Lauwarm mit ein bisschen Meersalz drüber. Hammer.
Mein Favorit war der Limonadenmann. Es gab einen Limonadenmann, der für 1 Euro die Limonade angeboten hat. Aus frischen Minzblättern, Zitrone, Sprudelwasser. Ich weiß,
was immer man wollte.
Super. Der hatte auch eine kleine Finke. Also der Limonadenmann von Coin war mein Highlight. Weiteres kulinarisches Highlight, es geht ja hier um Essen, Trinken, Erleben, war El Palo. Hallo, Patrick.
Da möchte ich was dazu sagen, genau. Also Sitio de Calahonda war kulinarisch, man konnte essen, sagen wir es so. Und ich dachte immer, das kann es doch nicht sein, das kann es doch nicht gewesen sein. Und dann, Anna, führtest du uns nach El Palo, einen Vorort von Malaga. Wir fuhren an Malaga vorbei.
Ein alter Fischervorort, da sind die kleinen Fischerhäuschen. Da habe ich damals schon, vor 20 Jahren, war ich dort und da haben die Fischer auf den umgedrehten Booten Sardinen gegrillt. Warum schüttelst du jetzt schon wieder den Kopf?
Weil die Boote nicht umgedreht sind.
Na, ist egal. Jedenfalls habe ich dort in alten Kähnen wurden die Sardinen gegrillt. So.
Also auf jeden Fall, wir kamen da an, ganz vorne am Strand, also Premium 1A++ Lage, sind so kleine ein- oder zweigeschossige Häuschen, wo die Omis davor sitzen, die da seit 70 Jahren wohnen, die wahrscheinlich selber in diesem Haus geboren wurden, dort ihre Kinder zur Welt gebracht haben. Und da gibt es so gefühlt 5 bis 6
Restaurants.
Nein, das sind keine Restaurants, das sind Pinten. Taverne,
ja,
finde ich, ist ein schöner Begriff dafür. Man setzt sich an die Straße.
Ja, unter Bäume, das muss ich kurz einfügen. Ja. Unter Bäume, in denen Papageien fliegen. Ja, da flogen rote, gelbe, grüne Papageien über uns. Wir haben geschrien, als wir es gesehen haben. Ich meine, wir sind im November irgendwo in Spanien, über uns fliegen die Papageien. Wie abgefahren ist das denn? Wir also in die nächste Taverne.
El Kraken hieß die erste. Und du setzt dich an einen Tisch, davor liegt eine laminierte, leicht angeranzte Speisekarte und wir haben einfach einmal rauf und runter bestellt. Ich habe ja eh nichts verstanden und habe gesagt, Anna, mach.
Ja, Calamares habe ich bestellt, Tintenfischringe.
Denn sie frittierten Auberginen mit so einer Art Balsamico drüber.
Frittierte Auberginen, wie die Großmutter sie machte. Also Patatas Bravas, diese frittierten Kartoffeln mit so einer relativ scharfen Soße.
Ein Salat aus Tomaten, Avocado und Thunfisch. Mhm. Alles regional. Aber da kommt man auch wieder zu dem Punkt, wo man denkt, jetzt kann man das endlich mal essen, weil es ist regional, die Avocado. Und dann liest man so ein bisschen nach. Ja, die ist regional, aber
die verdrängt leider auch
die Orangenhaine werden ausgerissen, stattdessen werden die Avocado-Bäume gepflanzt, die aber 5-mal mehr Wasser verbrauchen. Einerseits, andererseits ist die Avocado teurer als die Orange, damit können die Landwirte überleben.
Ja.
Auch Thunfisch kommt da unten, wird da unten gefangen, aber unter den Thunfischnetzen schwimmen Delfine auf der Jagd nach Thunfisch und die werden dann mitgefangen oder verhängen sich in den Netzen, kommen nicht mehr hoch.
Wäre schlimm.
Wenn man viel liest, macht es das einem nicht einfacher.
Nee.
Aber El Palo.
Gerade auch unser zweiter Besuch. Wir sind nochmal hingefahren, weil Patrick so begeistert und er meinte auch, komm, lass uns nochmal hinfahren. Wir fuhren hin. Diesmal fanden wir leider überhaupt keinen Parkplatz. Wir sind, glaube ich, eine Stunde
rumgefahren.
Immer wieder an den gleichen Restaurants am Strand lang, wo die gleichen Leute saßen, die einfach Sitzfleisch hatten.
Wir wurden gegrüßt am Schluss, winkend, weil wir zum 5. Mal vorbeifuhren
auf der Suche nach einem Parkplatz. Aber das Schöne in Spanien ist ja, ich darf es an dieser Stelle sagen, man isst ja nicht bis 2 zu Mittag oder so. Ne? Man fängt ja nicht um 12 an, bis 12 frühstückt man bis 1, ja. Man isst bis 4 Uhr zu mittags, 5:30.
Also man kann um 3:30 dann noch locker Mittagessen.
Ja, absolut. Also Problem. Wir waren dann um 3:15 endlich im Restaurant, war schon fast 4:30 und wir konnten problemlos unser Mittagessen bestellen.
Und wir hatten es bitter nötig. Die Stimmung war,
Im Keller
angespannt, sagen wir es mal so. Ach,
herrlich. Wir haben einen ganzen Fisch bestellt.
Der Kellner kam. Du warst gerade mit den Kindern vorne am Strand, weil sie dir irgendwas zeigen wollten. Ich spreche ungefähr 4 Wörter Spanisch. Und ich konnte mich mit ihm so weit verständigen, dass er mir einfach die Fische zeigte, die heute zur Auswahl waren. Dann kam ein Riesenteller mit 5, 6 verschiedenen Fischen. Er hat mir spanische Namen vorgebetet. Ich habe auf den gezeigt, den ich am leckersten aussehen fand. Ich sagte, den da. Und dann verschwand er. Und dann kam der kurze Zeit danach wieder, dieser Fisch. Der war einfach nur gegrillt. Meersalz, grobes Meersalz, Olivenöl und klein gehackte Kräuter. Der größte Anteil war Petersilie.
War nicht auch Knoblauch drin?
Oh.
Schöne Zehen.
Im Bauch hatte er, glaube ich.
Ja, habe ich alle verspeist.
War Hammer.
Dazu bestellten wir Tintenfisch, frittiert. Aber es waren nicht Calamares, keine Ringe, sondern
es waren so einfach kleine so. Tintenfischchen. Die waren so kleinen Fingern groß.
Oh, das war göttlich. Ne? So lecker. Ja, wir kamen auf unsere Kosten in El Palo. Einfach frische Tapas. Patrick hat die Tapas-Kultur kennengelernt. Einfach dieses wunderschöne, das meinte auch Josefine, unsere Tochter. Sie sagte, es ist einfach so toll hier in Spanien. Wir bestellen Essen, wir stellen alles in die Mitte und jeder probiert bei jedem. Das ist einfach auch eine Einladung zur Gemeinsamkeit, zur Gemeinschaft.
Ja, ja.
Das ist zutiefst Schönes, mit der Familie essen zu gehen dort. Und dann waren wir ja noch auf der Suche nach einem Koch oder einer Köchin, die mit uns diese Herrlichkeiten kocht. Und ich hatte von unserer Vermieterin einen Tipp gekriegt, von einer Frau, die rief ich an und die sagte, nein, sie hat ihr Restaurant nicht mehr, aber sie würde uns jemand anders empfehlen, in Marbella.
Und wir fuhren nach Marbella rein. Und
da schrillten bei mir alle Alarmglocken, weil ich dachte, Marbella, Gottchen. Also ich
touristischer kannte, geht's nicht. Nee. Ne? Bei uns war es schon unauthentisch, ja. Marbella, wir fuhren da rein und dachten, ach du
also Jemine. Überall die Häuser an der Straße, Malls, Shopping-Malls, Ferienhaus.
Also man hätte auch irgendwo in Kalifornien sein können.
Na, wir fuhren so aber rechts dann rein nach Marbella, landeten auf dem Parkplatz oder an der Straße haben wir irgendwo geparkt, gingen dann rein nach Marbella und kamen in den Stadtkern. Und der ist erstaunlich schön. Der
richtig.
Ist wirklich also richtig
die,
schön.
Die Altstadt von Marbella ist für mich eines der Highlights in Spanien gewesen.
Absolut. Total. Richtig schön. Ich nehme alles zurück, was ich gegen Marbella gesagt habe. Die Altstadt ist wunderschön. Weiße Straßen, bunte Fensterläden, Palmen. Dann kamen wir auf einen kleinen Platz mit einer Palme, einem plätschernden Brunnen in der Mitte einer kleinen Kirche. Und da war die Bodega de la Fonda. Die gibt es erst seit 3 Monaten. Wir haben sofort einen kleinen schönen Tisch in der Sonne gekriegt. Es war richtig heiß. Also es war schon fast zu heiß in der Sonne. Ende November, müsst ihr euch mal vorstellen. Wahnsinn. Und da bestellten wir auch erstmal die Karte rauf und runter. Dann trat an unseren Tisch eine kleine Frau mit Pferdeschwanz, frechem Pony, leuchtenden Augen. Das war die Köchin. Sie hieß Rocío. Rocío stand vor und sagte, ich mache Cocina de la Abuela. Hausmannskost, wie sie in Spanien seit Jahrhunderten üblich ist. Und dann erzählten wir ihr von unserem Projekt, dass wir rumreisen, um den guten Geschmack zu finden. Und sie war begeistert. Sie sagte, kommt, wenn ihr das essen wollt, was hier üblich ist, dann müsst ihr jetzt Rabo de Toro essen, Stierschwanz. Ja? Sie brachte uns also Stierschwanz.
Nicht das, was ihr jetzt denkt, ihr Ferkel zu Hause an den USB-Lautsprechern.
Also eigentlich ein Gericht, der Schwanz wird halt stundenlang in Rotwein geschmort. Dazu Aubergine und hausgemachte Patatas, oder? Es war richtig gut.
War richtig gut. Das Fleisch fiel vom Knochen.
Ja. Wir haben danach mal recherchiert und eigentlich ist Stierschwanz übertrieben. Eigentlich sind das keine Stierschwänze. Also nicht von Stierschwänzen, die irgendwie vom Torero abgemurkst wurden, sondern das sind eigentlich Schwänze von Kühen, die ein bisschen älter geworden sind. Ja.
Wenn sie es gut hatten, wenn
nicht, dann gut, ja, nicht. Ja. Ja. Rocío war jedenfalls begeistert von unserem Projekt und sie sagte, komm mal mit in die Küche. Und dann zeigte sie uns dort
Schweineohren,
die sie verarbeitet.
Ja, da mag sich jetzt manch einer ekeln oder gruseln, aber im Prinzip, das Schwein wird geschlachtet, das Schwein ist tot und man kann jetzt nicht nur die Filets essen.
Ja, absolut.
Das geht nicht. Also warum nicht aus den Ohren irgendwas Leckeres machen? Die werden dann frittiert und sind schön knusprig. Ja. Also warum nicht? Genau. Wenn schon, denn schon.
Und Rocío hat jahrelang einen Imbiss in der Markthalle und wurde dort quasi entdeckt, weil sie eben diese authentischen Gerichte wieder anbietet. Küche, die seit Jahrhunderten so gekocht wurde.
Wurde eigentlich gebeten, dieses Restaurant zu übernehmen.
Und ich durfte vorbeikommen und durfte mit ihr kochen. Ja, sie hat mich eingeladen in ihre Küche. Das war so ein Tag, da war Katastrophenalarm in Marbella. Es regnete in Strömen. Die Straßen waren überflutet. Ich war Gott sei Dank früh hingefahren und durfte mit ihr Tortilla machen. Und Cocido.
Und was war das nochmal?
Das war großartig. Das war einfach Suppe aus ausgekochten Knochen mit so Nudeln drin und Kichererbsen.
Also was und ganz, viel Olivenöl wahrscheinlich. Boah,
das hat einen so gewärmt von innen.
Ich habe Hunger.
Ich habe auch Hunger. Und für die Tortilla hat sie einfach, weiß ich nicht, 10 Kartoffeln frittiert, dann dazu Ei dazwischen gemengt, das Ganze nochmal aufgekocht und umgedreht. Ich will es bis heute, will ich es ausprobieren, es selber nachzumachen. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber hier war das Rezept.
Du wolltest uns eigentlich einen Schinken gedeckt haben hier zum Podcast.
Den decken wir uns jetzt. Patrick, was ist jetzt dein Fazit von Spanien? Also ich liebe Spanien und ich finde es einfach großartig. Und du?
Ich auch. Also das Land hat es mir mitunter nicht immer leicht gemacht, aber was das Essen angeht, gerade für mich, diese Tapas-Kultur ist für mich die totale Entdeckung. Ja, dass man einfach mal kommen lässt. 5 bis 8 verschiedene Gerichte, da ist schon für jeden irgendwas dabei. Und die einzelnen Tapas, die kosten ja auch nicht viel. Da kann man das machen.
Ja,
das, ich fand das ja auch. Das mag ich unheimlich gerne. Oder auch so wie heute Abend. Ne? Wir sind hier in Barcelona angekommen, ne? Das Ende unserer Spanien-Etappe.
Genau,
morgen
danach
nehmen wir die Fähre nach Italien. Ich bin total gespannt, wie der Kontrast auf uns wirken wird. Und wir waren vorhin mal draußen mit den Kindern ein bisschen rumlaufen, sich ein bisschen bewegen nach der Fahrt heute. Und dann hängt einem der Magen in den Knien. Dann muss man nicht gleich wirklich groß essen gehen, sondern du setzt dich hin, bestellst ein Glas Wein für uns, eine Limonade für die Kinder, 3 verschiedene Tapas. Und dann hat man schon mal was im Magen. Ja. Weil heute Abend werden wir so ganz unauthentisch Nudeln mit Tomatensauce machen.
Ja, auch das ist Reisen.
Auch das ist Reisen, genau. Ich finde, wir sollten mal eine Folge einfach jetzt nicht über die Küche der Länder machen, sondern einfach mal übers Reisen, weil uns erreichen immer wieder Fragen von Hörern, von Lesern, wie ist das zu reisen, wie macht ihr das eigentlich, Arbeit mit Kindern, da machen wir mal eine Folge zu, würde ich sagen, kommt. Um all diese Fragen mal zu beantworten.
Die Folge kommt, ihr Lieben.
Die Folge kommt.
Hat wieder Spaß gemacht, all unsere Abenteuer könnt ihr wie immer nachlesen auf www.travelandtaste.world oder folgt uns auf Instagram auf Storymacherin oder
Patrick Hemminger. Meldet euch für unseren Newsletter an, da gibt es jetzt immer Rezepte, Rezepte, die uns über den Weg laufen,
unterwegs. Die nicht bei 10 auf dem Bock sind.
Die werden gnadenlos vernewslettert.
Oh Mann, ey. Also schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, dass ihr so Anteil nehmt an unserer Reise, auch über die zahlreichen Fragen, die uns erreichen und toll. Ja, wir machen weiter.
Travel and Taste.
Punkt World. Ja, das war's mal wieder.
Bock auf regional. Reise durch Europa.